Es geht vielmehr darum, dass Menschen, die glücklich sind, Menschen, die verliebt sind, insgesamt sich vitaler fühlen, dass sie vielleicht auch aktiver für ihre Gesundheit sorgen. Auch andere negative Gefühle wie Ärger können dazu führen, dass Menschen über lange Jahre hinweg eine beschleunigte Entwicklung von Herz-Kranz-Gefäß-Verengungen bekommen und dass auch in der akuten, beispielsweise Ärgersituation, ein Herzinfarkt ausgelöst werden kann.
Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Wenn wir verliebt sind, schlägt uns das Herz bis zum Hals. Wenn wir Sorgen haben, liegt uns etwas auf dem Herzen. Und wenn wir verlassen werden, bricht es uns das Herz. Kein anderes Organ ist so sehr mit unserem Seelenleben verbunden wie das Herz. Die enge Verbindung zwischen Herz und Hirn, Gefühlen und Gefäßen begründet sogar inzwischen ein neues interdisziplinäres Arbeitsfeld, die Psychokardiologie. Einblick in dieses spannende Arbeitsfeld und Erkenntnisse, wie die Psyche auf unser Herz einwirkt und was es zum Beispiel mit dem Broken Heart Syndrom auf sich hat, wird uns in dieser Podcast-Episode, passend zur Veröffentlichung am Valentinstag, mein Gesprächspartner Professor Christoph Hermann Lingen geben. Hallo Professor Hermann Lingen, ich freue mich, Sie am Telefon begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo Frau Ney, grüße Sie.
Professor Christoph Hermann Lingen ist Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsmedizin Göttingen und er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Professor Hermann Lingen, einst sah der griechische Gelehrte Aristoteles das Herz als Sitz der Gefühle an, nicht das Gehirn. Wir sehen heute seine Funktion eher mechanistisch. Das Herz ist ein Muskel, der rund um die Uhr arbeitet und unseren Körper mit Blut und Sauerstoff versorgt. Wo liegt jetzt eigentlich genau die Wahrheit? Und können wir unser Herz außer anhand der Pumpbewegung überhaupt anders noch wahrnehmen oder spüren?
Nun, ich glaube, die Wahrheit liegt darin, dass wir eben nicht nur ein Herz oder nur ein Gehirn sind, das jeweils beseelt ist, sondern wir sind beseelte Menschen. Das heißt also, die Seele ist ja letztlich eine Eigenschaft des gesamten Menschen, des gesamten Organismus und viele seelische Prozesse haben natürlich eine Abbildung im Gehirn und man könnte auch sagen, sie entstehen dort auf biologischer Ebene, aber sie entstehen dort eben nicht im luftleeren Raum, sondern sie entstehen in einer ständigen Wechselwirkung des Gehirns mit der äußeren Umgebung und mit dem Körperinneren. Und dazu zählt natürlich auch das Herz, das sehr eng über Nerven- und Hormonbahnen, aber auch auf anderem Weg mit dem Gehirn verbunden ist und deswegen gewissermaßen ein Spiegel der Seelenfunktionen sehr häufig ist. Das, was Sie gesagt haben, das Herz kann uns vor Freude zum Hals heraushüpfen oder es kann uns brechen. All diese Dinge zeigen ja, dass der Volksmund schon seit der Antike wusste, wie eng das Gehirn oder die Seele, das Gehirn war damals ja in seiner Funktion noch gar nicht verstanden, mit dem Herzen zusammenhängt.
Also es ist nicht nur eine Redensart, wenn es heißt, Herz und Hirn können miteinander kommunizieren über das Nervensystem, denn da ist das Herz ja ganz gut mit ausgestattet. Man spricht von etwa 40.000 Nervenzellen, die es dort gibt, können tatsächlich diese beiden Organe miteinander kommunizieren. Könnte man tatsächlich, das wird manchmal in der Wissenschaft so gesagt, das Herz sogar als eigenes Sinnesorgan bezeichnen?
Naja, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Jedes Organ verfügt ja über Nervenzellen, die dem Gehirn, ohne dass wir es merken, etwas über den Zustand des Organs zurückmelden, beziehungsweise die vom Gehirn auch wieder Signale empfangen, die dann die Organfunktion steuern. Das ist nicht nur beim Herzen so, das ist auch beim Magen, beim Darm und bei anderen Organen so. Aber es ist natürlich schon so, dass die Sinne Also stellen Sie sich vor, Sie hören einen lauten Knall, Sie bekommen Schreck. Dann geht das erstmal über den Hörnerv ins Gehirn, aber vom Gehirn dann eben über eine vegetative Reaktion ans Herz und das Herz fängt an zu pochen. Das heißt also, wir haben gewissermaßen etwas, was wir über das Herz wahrnehmen. Und während wir den Knall ja gut auch bewusst wahrnehmen, gibt es viele andere Gefühlszustände, die vielleicht erstmal so unter dem Radar laufen und wo wir erst durch die Herzaktivität merken, dass uns da etwas doch ziemlich aufregt oder dass uns etwas sehr nahe geht. All solche Dinge, die vielleicht erstmal nicht als bewusste Emotionen auftauchen, merken wir daran, dass das Herz anders schlägt, stärker schlägt, schneller schlägt. Und das ist ja manchmal durchaus auch etwas, was Menschen irritieren kann, wenn sie gar nicht wahrnehmen, ob es einen Auslöser für dieses schnellere, andere Herzschlagen gibt. Dann entsteht häufig die Sorge, es könnte eine Herzkrankheit dahinter liegen. In Wirklichkeit ist es aber nur eine ganz normale Reaktion des Herzens auf einen vielleicht noch nicht so ins Bewusstsein vorgedrungenen Gefühlszustand.
Also es kann positiv wie auch negativ sein. Bei der Liebe wird zum Beispiel nachgesagt, dass sie uns jung hält. Kann man das auch so direkt auf das Herz übertragen?
Das kann man in gewisser Weise schon auch auf das Herz übertragen, weil es inzwischen so aus dem Forschungsbereich der positiven Psychologie sehr viele Befunde gibt, die zeigen, dass positive Gefühlszustände, zu denen die Liebe zweifellos, zumindest solange sie nicht unglücklich verläuft, zählt, auch den Alterungsprozess verlangsamen kann. Viele ungünstige Alterungsprozesse können dadurch nicht so schnell ablaufen und Menschen bleiben länger gesund und leben wahrscheinlich auch länger, wenn sie insgesamt ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, gutes oder glückliches Leben führen.
Da wird auch immer noch so eine hormonelle Zusammenhang mit dem Hormon Oxytocin ins Spiel gebracht. Was weiß man denn dazu?
Oh, das mit dem Oxytocin ist eine sehr komplexe Geschichte. Das ist ja ein Hormon, das einerseits was mit der Geburt, mit der frühen Rückbildung der Gebärmutter und mit dem Milcheinschuss in die Brust bei der jungen Mutter zu tun hat, von dem man aber inzwischen weiß, dass es eben auch eine wichtige Rolle bei Bindung an andere Menschen spielt. Also es wird ja manchmal auch als Kuschelhormon bezeichnet. Und deswegen werden ihm alle möglichen positiven Eigenschaften nachgesagt. Auch am Herzen kann man positive Oxytocin-Effekte beobachten. Aber wie das alles genau miteinander zusammenhängt, ist nicht ganz geklärt. In der Forschung weiß man zum Beispiel, dass Oxytocin nicht unter allen Umständen einen günstigen Effekt hat. Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel eher Ängste davor, anderen Menschen zu nahe zu kommen. Und wenn man denen nun vermehrt Oxytocin gibt, kann es sogar sein, dass die Ängste dadurch verstärkt werden. Das heißt also, jetzt auf ein Hormon abzustellen, ist sicherlich zu einfach. Mhm. Es geht vielmehr darum, dass Menschen, die glücklich sind, Menschen, die verliebt sind, insgesamt sich vitaler fühlen, dass sie vielleicht auch aktiver für ihre Gesundheit sorgen, um sich diese Vitalität zu erhalten, dass das vegetative Nervensystem und auch das Immunsystem in einen günstigeren Zustand versetzt wird. Und all das führt in der Summe, und da mag das Oxytocin eine gewisse Rolle spielen, aber eben nur eine Teilrolle, in der Summe führt es dazu, dass Menschen eben gesünder leben. Und das betrifft auch das Herz, was eben bei Menschen, die optimistisch sind, die das Leben als sinnerfüllt ansehen, die sich zu anderen Menschen zugehörig fühlen, auch später und weniger schwer am Herzen erkranken als solche, die ganze Zeit missmutig sind.
Sehr spannend. Wenn man jetzt gerade sieht, umgekehrt, welche Gefühle gehen uns denn negativ ans Herz und was ist da zum Beispiel ganz besonders zum Thema Liebeskummer bekannt, was da auch vielleicht wissenschaftlich kardiologisch belegt ist?
Also zum Thema Liebeskummer gibt es natürlich nicht ganz so viele Studien, aber es gibt natürlich aus den letzten 20 Jahren einiges an Literatur zum sogenannten Broken Heart Syndrom, also zu dem Krankheitsbild, bei dem es häufig unter einer akuten emotionalen Stressbelastung, aber gelegentlich auch in anderen Situationen zu einer plötzlichen Funktionsstörung des Herzmuskels kommt. Ähnlich wie bei einem Herzinfarkt, aber es ist dann kein Herzinfarkt. Die Herzkranzgefäße sind frei, aber das Herz pumpt einfach nicht richtig. Bei diesem Krankheitsbild weiß man, dass solche starken Emotionen dann eben auch zu starken vegetativen und hormonellen Reaktionen führen und darüber das Herz vorübergehend geschädigt wird. In den meisten Fällen erholt es sich wieder, aber es kann durchaus sein, dass in der Folge dann erneut solche Episoden auftreten und Menschen dann natürlich auch verängstigt sind. Hilfe, ich muss Stress vermeiden. Wie vermeidet man im Alltag Stress? Das ist gar nicht so einfach. Also dieses Broken Heart Syndrom oder die Medizin nennt das nach den japanischen Erstbeschreibungen Takotsubo-Erkrankung. Takotsubo sind japanische Tintenfischfallen, die so die Form haben, wie man sie dann bei der Herzkatheteruntersuchung auch am Herzen findet. Neben dieser Erkrankung gibt es ja aber durchaus auch andere Erkrankungen am Herzen, wie beispielsweise viel häufiger den Herzinfarkt, der auch durch emotionale Belastungen ausgelöst werden kann. Das kann Verlust von Angehörigen sein, als ein Beispiel, was schon sehr früh beschrieben worden ist. Es können aber auch chronische negative Gefühle, wie insbesondere depressive Verstimmungen oder klinische Depressionen sein. Auch andere negative Gefühle wie Ärger können dazu führen, dass Menschen über lange Jahre hinweg eine beschleunigte Entwicklung von Herz-Kranzgefäß-Verengungen bekommen und dass auch in der akuten, beispielsweise Ärgersituation, ein Herzinfarkt ausgelöst werden kann.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wenn man dann so ganz gezielt auch darauf achtet, dass man diese positiven Gefühle auch dann möglichst pflegt, ist vielleicht manchmal leichter gesagt als getan, wenn man so in seinem Alltagstrott ist. Lässt sich denn auch nachweisen, dass das wirklich einen Effekt auf die Herzgesundheit hat? Beziehungsweise wie merkt man das genau?
Ja, also das ist eine sehr spannende Frage. Es hat auf jeden Fall einen deutlichen Effekt auf die Lebensqualität und wir sind heute in der Medizin ja schon weiter als noch vor 20, 30 Jahren, wo man nur geguckt hat, wie lange überlebt ein Patient eine chronische Erkrankung, sondern wir wollen ja auch, dass Menschen ein ausgefülltes, ein gutes Leben mit ihrer Erkrankung haben. Und da ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass nicht nur das Organherz gut behandelt wird, sondern eben auch die seelischen und zwischenmenschlichen Folgen der Herzerkrankung gut aufgefangen werden. Es ist aber darüber hinaus wichtig, dass wir die Menschen befähigen, auch positiv mit sich selbst umzugehen, wie ich das gerade schon angedeutet habe. Und wenn wir dieses Positive mit sich umgehen fördern, dann gehen wir davon aus, dass das auch den organischen Verlauf der Herzerkrankung günstig beeinflusst. Und es gibt durchaus einige Studien, die das nahelegen, dass also beispielsweise ein besserer Umgang mit Stress auch zu weniger Herzereignissen, also erneuten Herzinfarkten oder Todesfällen führt. Das ist aber je nachdem, was wir mit den Patienten machen, nicht ganz einheitlich nachgewiesen worden. Es gibt also eine Reihe von Versuchen, zum Beispiel Menschen, die nach einem Herzinfarkt haben, depressiv sind, hinsichtlich ihrer Depression zu behandeln. Und in manchen Fällen hat man dann auch eine Verlängerung des Überlebens gefunden. In anderen Fällen hat man das nicht gefunden. Und die Frage ist nicht endgültig geklärt, was ist denn der wirksame Bestandteil dieser Behandlung? Der ist offenbar bei manchen Patienten tatsächlich bewirkt, dass sie länger leben. Und warum leben andere Patienten nach der Behandlung zwar besser, aber eben nicht länger? Das hat wahrscheinlich was mit der Art der Behandlung zu tun. Und wenn man diese verschiedenen Behandlungen in einen großen Topf schmeißt, dann findet man so in der Summe heraus, dass die Menschen wahrscheinlich tatsächlich mit solchen Behandlungen weniger erneute Herzinfarkte kriegen. Aber die Frage eines längeren Überlebens ist noch nicht endgültig geklärt.
Sehr spannend und auch ein sehr komplexes Thema. Und all diese Erkenntnisse sind dann wahrscheinlich auch das, was in die eingangs erwähnte Psychokardiologie inzwischen dann einfließen. Wie weit ist es denn jetzt inzwischen auch schon so weit gediehen, dass die Patienten wirklich davon profitieren? Und wann oder für welche Patienten wäre denn explizit so eine psychokardiologische Behandlung ratsam?
Also ich würde denken, wir müssen ja erstmal ein bisschen früher anfangen, bevor wir jetzt in die Behandlung von Problemen gehen, gucken, was können Menschen tun, um gar nicht erst am Herzen zu erkranken. Und da hat die Psychokardiologie eben ja auch zeigen können, dass Herzerkrankungen in erheblicher Weise davon abhängen, wie Menschen sich verhalten. Und wie Menschen sich verhalten seinerseits hängt aber sehr stark auch davon ab, wie Menschen sich fühlen. Und insofern ist es wichtig, zunächst mal positive Gefühlszustände zu erhalten, negative Gefühlszustände möglichst gut zu lösen, um dann auch frei zu sein, sich gesund zu verhalten. Das sind also Dinge, die wir tun können und wo Psychokardiologie einen wichtigen Beitrag leisten kann, also der Bereich der Prävention, hier zu verhindern, dass Herzkrankheiten überhaupt erst entstehen. Insbesondere Menschen, die eben zu chronisch negativen Gefühlen leiden, die unter chronischen Stressbelastungen stehen, können davon profitieren, dass die eventuell zugrunde liegenden psychischen Störungen oder auch schwierige Situationen am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft so frühzeitig erkannt und aufgelöst werden, dass das Herz nicht unnötig belastet wird. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich der Schritt, wo Menschen schon herzkrank sind und vielleicht unter besonderen Ängsten leiden, die über die objektive Bedrohung der Herzkrankheit hinausgehen. Also der Kardiologe hat den Herzinfarkt gut behandelt. Es ist nur ein kleiner Schaden entstanden. Das Herzkranzgefäß ist mit einem Stent an der Gefäßstütze wieder geöffnet worden, sodass hinsichtlich der organischen Gefahr eigentlich Entwarnung gegeben werden kann für den Moment jedenfalls. Wichtig ist einerseits, dass die Menschen dann bewusst mit der Krankheit umgehen und diese chronische Herzerkrankung aber als solche annehmen und sich dementsprechend verhalten. Zum anderen ist aber auch wichtig, dass solche übertriebenen Ängste, die manche Menschen entwickeln, mit der Vorstellung, jeden Moment könnte wieder ein neuer Herzinfarkt kommen. Ich darf nichts mehr machen, weil das Herz dadurch überlastet werden kann. Ich muss ständig auf meine Pulsuhr schauen, dass der Puls bloß nicht über 70 Schläge pro Minute geht. Und solche Befürchtungen, die Menschen durch den Kopf gehen, die können dann sehr gut natürlich durch psychokardiologische Behandlungen aufgefangen und beseitigt werden.
Also wie so oft, so eine gesunde Balance zu finden, einerseits tatsächlich auf sein Herz zu hören, zu merken, Moment, hier ist irgendwas im Augenblick nicht so in Ordnung. Umgekehrt aber auch nicht sich so auf sein Herz zu fokussieren, dass jeder kleine Stolperer dann gleich zu einer ja fast schon Panikattacke führen könnte.
Ganz genau. Also es ist wichtig, diesen Mittelweg zu finden, weder die Herzerkrankung zu bagatellisieren, wegzutun, als wäre nichts gewesen, weil man dann nicht ausreichend auf seine Gesundheit achten kann, noch sich in Angst oder gar Panikattacken zu verlieren. Und dieses realistische Maß zu finden, das gelingt vielen Menschen mit einer guten Unterstützung im Freundes- und Familienkreis und der behandelnden Ärzte, auch in der Rehabilitation, recht gut. Aber wir wissen doch, dass vielleicht ein Viertel bis ein Drittel der Patienten Schwierigkeiten damit hat und die brauchen dann eben eine gezieltere Unterstützung durch psychokardiologische Behandlungsangebote.
Wenn jetzt ein Patient sich fragt, ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner Psyche, die geht mir aufs Herz, er kriegt vielleicht auch von dem Hausarzt den Tipp für eine psychokardiologische Behandlung, wo bekäme er sie denn dann überhaupt? Wo kann er sich hinwenden?
Ja, wir haben zum Glück in den letzten etwa 12 Jahren viele sowohl Kardiologinnen, Kardiologen als auch Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten darin geschult, insbesondere sich um die psychischen Probleme von Herzpatientinnen und Patienten zu kümmern, die sogenannte psychokardiologische Grundversorgung. Und eine Möglichkeit, in der Region Menschen zu finden, die diese Qualifikation erworben haben, findet sich auf unserer Website www.psychokardiologie.org. Dort kann man also nach Bundesland schauen, welche Kolleginnen und Kollegen sich qualifiziert haben. Es reicht aber leider nicht immer aus, ambulante Gespräche mit einem entweder qualifizierten Kardiologen oder Psychotherapeuten zu führen, sondern gelegentlich ist die Beeinträchtigung so stark, dass auch eine stationäre Rehabilitations- oder Krankenhausbehandlung notwendig ist. Und da finden sich auf dieser Website auch verschiedene Adressen von sowohl Krankenhäusern, Unikliniken zum Teil, als auch Rehabilitationskliniken, die ausdrückliche psychokardiologische Behandlungsangebote machen, die dann zulasten der Krankenkasse verordnet oder beim Reha-Leistungsträger beantragt werden können.
Vielen Dank für diesen praktischen Tipp noch. Und es zeigt sich immer wieder, wie eng ja offensichtlich Vernunft oder unser Kopf dann doch mit dem Herzen verbunden ist. Und ja, vielleicht nochmal so zum Abschluss eine ganz persönliche Frage an Sie als Wissenschaftler. Waren Sie denn selber schon mal in einer Situation, wo Sie im Nachhinein sagen, da hätte ich doch lieber mal auf mein Herz gehört als auf den Kopf?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn Sie sie so stellen. Also sicherlich gibt es Situationen, wo ich mal mehr auf mein Herz als auf meinen Kopf tatsächlich höre, weil mir auch bewusst ist, dass das wichtig ist. Also zum Beispiel, dass ich jetzt mit Ihnen diesen Interviewtermin ausgemacht habe, das wäre vom Kopf her völlig unvernünftig gewesen, weil ich eigentlich gar keine Zeit hätte. Aber es macht mir Freude, das, was ich so aus den vielen Jahren der Beschäftigung mit Psychokardiologie gelernt habe, weiterzugeben. Und deswegen war das sozusagen eine Herzensentscheidung, jetzt mich für dieses Interview bereit zu erklären.
Das ist ja eigentlich ein perfektes Schlusswort. Dem kann man kaum noch etwas hinzufügen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch mit Ihnen.
Ja, sehr gerne.
Wir können zusammenfassen, das Herz ist wie kein anderes Organ sehr eng mit unserem Seelenleben verknüpft. Doch nicht nur die Psyche hat einen starken Einfluss auf unser Herz. Umgekehrt können Herzerkrankungen auch unsere Psyche beeinträchtigen, wie wir gerade gehört haben. Diese wissenschaftlichen Zusammenhänge, hinter denen mehr also als nur Redensarten stecken, die hat im Gespräch Professor Hermann Dingen gerade spannend erläutert. Ja, ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei Ihnen für diese Eindrücke. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben vielleicht jetzt auch gerade Lust bekommen, einen lieben Menschen mal wieder fest in den Arm zu nehmen, positive Gefühle dabei zu haben und damit gleichzeitig auch etwas für Ihr Herz zu tun. Im nächsten Podcast dann wird es darum gehen, wie wir leider unserem Herzen häufig mehr schaden, als uns lieb ist. Hören Sie rein, wenn es dann um die Frage geht, ob Rotwein wirklich gut fürs Herz ist und ob sich eine klare Grenze zwischen Nutzen und Schaden beim Alkohol wirklich ziehen lässt. Hören Sie rein!